schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf, nach längerer Zeit. Ich freue mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Am 31. Oktober 1517, also genau letzten Montag vor 505 Jahren, ist was passiert. Und zwar hat Martin Luther 95 Thesen an die Tür von der Wittenberger Stadtkirche genagelt. Und das hat der damaligen Kirche nicht so gut gefallen, weil er sie kritisiert hat für einige Sachen. Und deswegen wurde ihm 4 Jahre später, 18. April 1521,1521 in Worms der Prozess gemacht. Und vielleicht können wir die PowerPoint mal haben. Als man ihm empfahl, nicht in Worms zu erscheinen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Freund hat ihm das irgendwie gesagt, und da hat er gesagt, und wenn sie gleich ein Feuer machten, das zwischen Wittenberg und Worms bis an den Himmel reichte, so will ich doch im Namen des Herrn erscheinen und Christum bekennen und denselben walten lassen. Schön, oder? Also was macht Luther, als er vor dem Reichstag steht und ihm seine Schriften da präsentiert werden? Ich habe gelesen, dass die wurden ja vor ihm da ausgebreitet, und anscheinend hat derjenige, der da die Schriften organisieren musste, noch kurz vorher die spontan auf dem Wittenberger Buchhandel gekauft, einfach alles, was da von Luther gab, um dann die Luther zu präsentieren und zu sagen, hier, das hast du geschrieben, widerrufst du. Und wir kennen ja die berühmten Worte dann vor dem Reichstag, wo Luther sagt, hier stehe ich kann nicht anders. Die sind umstritten, ob er sie tatsächlich gesagt hat, weil die in den Originalprotokollen von dem Reichstag gar nicht vorhanden sind. Aber in einem späteren Manuskript von der Rede, was auch Luther dann abgesegnet hat, das endet mit diesen Sätzen. Aber hier, das ist das, was auf jeden Fall Luther gesagt hat. Und zwar, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Und als Luther sich also nicht bereit erklärt hat zu widerrufen, da wurde eine Kommission nochmal gebildet, die mit Luther nochmal im kleineren Kreis 2 Gespräche geführt hat. Eins davon morgens um 6. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für Pädagogik ist, aber auch da lässt er sich nicht bewegen, von seinem Bekenntnis abzuweichen. Und schließlich wird er dann am 25. Mai 21 geächtet oder als Ketzer deklariert. Seine Schriften dürfen nicht mehr gelesen und auch nicht verbreitet werden. Ja, Luther hat mit seinem Bekenntnis zu Gott und zu der Bibel als heilige Schrift ein Beispiel gegeben für uns und uns gezeigt, was es bedeutet in einer Situation, gerade wenn man in einer schwierigen Situation steckt, in der man verurteilt wird, was es bedeutet, standhaft zu sein und sich zu Jesus zu bekennen. Und darum soll es heute gehen. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, nämlich Matthäus 10, Vers 26. Matthäus 10, Vers 26. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Das ist immer gut, selber nachzulesen. Oder auch im Handy. Habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr mit Handy da sitzt, wenn ihr die Bibel darin liest. Heute mal bewusst in der Luther-Übersetzung. Sonst mag ich auch immer leicht verständliche Übersetzungen. Aber heute in der Luther-Übersetzung auch wenn wir so Wörter wie Leib, Groschen oder Haupt jetzt nicht mehr in unserem Alltagswortschatz haben. Aber wenn jemandem ein Begriff begegnet, den er nicht kennt, muss er halt schnell rufen. Was heißt das? Genau, sonst habe ich auch den Text hier nochmal. Matthäus 10, 26 bis 33. Jesus sagt: Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Worum geht es im Kontext? Jesus sendet die 12 Jünger aus. Das sehen wir in Matthäus 10, Vers 8. Da gibt er ihnen den Auftrag: Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus und so weiter. Und dann gibt er ihnen die Worte mit, Matthäus, also in Vers 16: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Also er kündigt ihnen an, Vers 17, dass sie sich vor den Menschen hüten sollen. Er kündigt ihnen an, dass sie 22 verfolgt werden und gehasst werden. Warum? Vers 24 und 25, weil die Menschen Jesus schon gehasst haben. Und der Jünger nicht über dem Meister steht. Und wenn sie schon Jesus verfolgt haben, dann werden sie auch die Jünger verfolgen. Dann wird es den Jüngern genauso gehen. Vers 25. Krasser Kontext, finde ich. Und dann geht's mit unserem Text los. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Diese zwei Verse kann man unterschiedlich verstehen. Die Frage dabei ist, was ist verborgen und was wird, also was ist verborgen und was wird offenbar? Und es gibt auf jeden Fall mindestens drei Möglichkeiten, was verborgen ist und was offenbar wird. Und ich stelle die euch einfach vor und ihr könnt dann entscheiden, für was das was am wahrscheinlichsten ist. Also erstens die Zugehörigkeit zu Jesus. In einer Verfolgungssituation, die kann man nicht geheim halten. Die wird ans Licht kommen. Und deswegen sind wir aufgefordert, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Raus damit. Und bekennen. Also die Zugehörigkeit zu Jesus. Ein zweites, die Anfeindungen, die Christen in Verfolgung erleben, die werden nicht im Verborgenen bleiben, sondern Gott wird sie richten. Gott wird es nicht im Dunkeln lassen, er wird es ans Licht bringen. Oder drittens, Gott wird sein Evangelium, seine gute Botschaft nicht im Verborgenen lassen. Er wird auch das ans Licht bringen. Das Evangelium wird sich ausbreiten und deswegen sind wir aufgefordert, raus damit an die Öffentlichkeit uns bekennen. Also es wird der Tag kommen, an dem Gott sich allen Menschen zeigt und zeigt, was wahr ist, wo alle Fragen, alle offenen Fragen geklärt werden und Gott alles auf den Tisch legen wird. Was ich euch sage in Finsternis, Vers 27, ist dann das Evangelium. Und das sind natürlich alles drei richtige Wahrheiten, ne? Also es stimmt alles. Gott wird, die Zugehörigkeit zu Jesus kommt ans Licht, die Anfeindungen, die Christen in der Verfolgung erleben, kommen ans Licht und Gottes Evangelium auch. Nur die Frage ist, was sagt der Vers aus? Und ich verstehe es am ehesten so, wie unter diesem dritten Aspekt. Nämlich, und das ist der Punkt, Vers 27, was Jesus im kleinen Kreis den Jüngern erklärt, in der Finsternis ihnen ins Ohr flüstert, das sollen sie in der Welt verkünden. Weil Gott festgelegt hat, dass seine Botschaft über diese Welt laufen soll, das deswegen sagt er, springt mit auf meinen Zug auf und bekennt's, geht in die Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist so ähnlich wie beim Missionsbefehl. Beim Missionsbefehl sagt Jesus, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also Jesus sagt, ich bin der Chef, ich regiere über diese Welt und ich habe beschlossen, dass meine Botschaft um die Welt laufen soll und deswegen geht hin und verkündigt sie. Deswegen schickt uns Jesus in die Welt. Er sagt nicht, ich setze mich derweil aufs Sofa und schaue, wie ihr euch schlagt, sondern er geht voraus und sagt, geht mit mir, ich zeige euch, wie es geht. Also Gottes Macht, Gottes Souveränität geht voraus und dann werden wir zu den Menschen geschickt. Das ist mein Verständnis von diesen Versen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch zwei andere Möglichkeiten, mindestens ihn zu interpretieren. Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Fürchtet euch nicht, ist das zweite Mal, dass Jesus das hier sagt. Und er wird es auch noch öfters sagen. Fürchtet euch nicht vor wem? Vor denen, die euch töten können, aber die euch eben nur töten können. Also ich finde, das ist ein super herausfordernden Vers, weil der so fern von meiner Lebenssituation ist. Und ich gleichzeitig weiß, dass in diesem Moment Geschwister, Christen auf der Welt für ihren Glauben getötet werden. Für ihren Glauben sterben. Aber wir wollen trotzdem ja irgendwas mit dem Vers anfangen. Auch mit dem herausfordernden Vers und ihn nicht aus dem Weg gehen, sondern ja, ihn verstehen und versuchen auf unser Leben anzuwenden und einfach zu glauben. Und der Text sagt, wir sollen uns nicht vor Menschen fürchten, weil Menschen, weil der grausamste Diktator dieser Welt nur unseren Körper töten kann und nicht unsere Seele. Er hat nur die Macht, uns zu töten. Stattdessen sollen wir Gott fürchten, der die Macht hat, uns zu töten und dann auch noch in die Hölle zu werfen. Und diese Macht hat allein Gott. Und hier geht es eben auch weiter mit der Macht Gottes. Also Gott ist nicht nur der, in Vers 26, 27, der uns als Botschafter einsetzt und sagt, mein Evangelium wird eh kundgetan, sondern Gott hat auch noch die Macht, über den Menschen zu bestimmen, nachdem er gestorben ist. Und wir werden auch gleich noch sehen, dass er das nicht einfach willkürlich macht. Und hier, das ist ja ein Anspruch an uns. Also es ist eine To-Do. Wir sollen uns nicht fürchten vor den Menschen, wir sollen uns fürchten vor Gott. Und fürchten natürlich nicht im Sinne, dass wir bangen vor ihm, dass wir Angst haben, sondern dass wir ihm ehrfürchtig begegnen. Und man sieht hier in dem Text wieder ganz schön, dass Gott uns nicht einfach Aufträge gibt, die wir aus uns heraus zu erfüllen haben. Es ist nicht so, wie was Liesel am Anfang schon gesagt hat, wir müssen nicht aus uns heraus heilig sein. Das ist gar nicht der Anspruch, sondern wir werden von Gott gerecht gesprochen. Das ist ja auch das, was Luther so rausgestellt hat. Wir können nichts tun, ohne dass Gott vorher etwas getan hat. Und man sieht das ganz schön. Gott gibt uns immer das, was wir brauchen, wenn er uns beauftragt, Dinge zu tun. Und theologisch bezeichnet man das mit Indikativ und Imperativ, also das, was Gott schenkt und das, was der Mensch dann zu tun hat, oder mit Zuspruch und Anspruch. Und der Anspruch, der Imperativ, der steht nie ohne den Zuspruch, dem Indikativ Gottes. Und ich habe das mal hier noch schön, ich kann auch gerade selber weiterklicken, schön markiert. Hier, da steht, grün ist quasi der Zuspruch und rot ist der Anspruch. Also rot ist das, was wir zu tun haben, und grün ist das, was Gott uns als Ermutigung gibt oder was er uns als Geschenk gibt. Also darum fürchtet euch nicht, ist eine To-Do. Was ich euch sage, das redet im Licht, ist eine To-Do. Fürchtet euch nicht. Genau, und dann ist Gott derjenige, der den Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist ja ein Satz, der auf den ersten Blick, ich sage jetzt mal, nicht so erbaulich ist. Den würden wir wahrscheinlich lieber weglassen. Aber Jesus war es wichtig, über die Hölle zu reden. Und er hat es oft gemacht. Das Wort, was hier für Hölle steht, Gehenna, ist ursprünglich eine Ortsbezeichnung für ein Tal, was im Süden von Jerusalem liegt. Und dort wurden zur Zeit vom Alten Testament, von König Ahas und König Manasse, Menschenopfer dargebracht. Und im Lauf der Zeit, das ist auch das, was ich glaube, Jesaja oder Jeremia, einer von beiden, angeprangert hat, diese Menschenopfer. Und im Lauf der Zeit wurde dieser Ort oder diese Bezeichnung Gehinnom dann zum Namen für die endzeitliche Feuerhölle oder für die ewige Verdammnis. Und Jesus lehrt die Hölle als einen Ort von Gericht Gottes, als eine Folge von Gottes Verwerfungsurteil und eben als eine ewige Verdammnis. Und zwar nicht nur von der Seele, sondern auch in irgendeiner Form von Leib. Das lesen wir hier. Der Seele und Leib in die Hölle werfen kann. Und also dieses Verständnis oder dieses Verständnis von Hölle, das ist heute jetzt nicht mehr so populär. auch gerade bei Theologen oder auch in der Welt. Da hört man, die Hölle ist eine Erfindung der Kirche im Mittelalter. Aber wir lesen Jesus leider nicht. Jesus hat davon geredet. Auch wer noch da nachlesen will, Matthäus 5, 22 oder 5, 29 redet Jesus auch darüber. Aber jetzt geht es um was Schöneres, nämlich um diese Kerlchen, um Spatzen. Sperlinge. Dieser süße Spatz war nämlich in Israel ein geschätzter Leckerbissen. Und das kommt gut, weil zwei Spatzen kosten nur ein Groschen. Lesen wir. Wenn wir schauen im Lukas-Evangelium, Lukas 12, Vers 6. Da ist Preisschwankung. Bei Lukas 12, Vers 6 heißt es, verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen. Also in Deflation. Wie viel jetzt tatsächlich ein Groschen wert war zu dieser Zeit, kann man nicht genau sagen, weil es war schon wie heute. Aber es gibt Angaben, dass ein römischer Denar um 13 vor Christus ungefähr 15 bis 25 Euro wert war. Und dann kann man sagen, ein Groschen, gibt es auch unterschiedliche Infos, ein Groschen, ein 16. oder ein 24. Teil von einem römischen Denar war. Also wenn wir jetzt sagen, dass ein Denar so um die Zeit von Matthäus 20 Euro war, 20 durch 16 sind wir so bei 1,25 als ein Groschen. Oder sagen wir, wenn man jetzt sagt 24. Teil, sind wir bei 80 Cent. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, grob zwei Spatzen, ein Euro. Gut, das muss man jetzt natürlich noch mit dem Tageslohn vergleichen, habe ich jetzt nicht gemacht, könnt ihr daheim noch durchrechnen oder googeln. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Spatzen sind billig, das ist der Punkt. Und selbst bei den Spatzen fällt keiner vom Baum, ohne dass euer Vater es will. Jesus geht davon aus, dass Gott, dass der lebendige Gott alles weiß, alles sieht und alles regiert. Und dieser Gott ist nicht einfach nur ein Gott, sondern dieser Gott ist euer Vater. Ihr seid Familie mit dem lebendigen Gott, der Macht hat über die Evangelisation in dieser Welt, der Macht hat über den Menschen nach dem Tod zu bestimmen und der Macht hat über jeden billigen Spatzen in Israel. Das heißt, über jeden Wurm auf dieser Welt. Habt ihr schon mal so eine Handvoll Walderde in die Hand genommen und geschaut, was da alles so wimmelt? Auf diesen Quadratzentimetern, da sieht man ja das meiste gar nicht. Das sieht man wahrscheinlich erst unter dem Mikroskop. Aber das sind ja die kleinsten Tierchen. Und Gott sieht und kennt jedes kleinste Tierchen in dieser Handvoll Erde. Und nicht nur in dieser Handvoll Erde, sondern im ganzen Wald. Und in ganz Deutschland und in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Milliarden über Milliarden Würmer, Tierchen und Spatzen. Und ein zweites Bild bringt Jesus. Vers 30, nun sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Natürlich ist die Zahl der Haare auf dem Kopf bei jedem unterschiedlich. Manche haben mehr, manche weniger. Manche hätten gern mehr. Oder hatten mal mehr. Aber natürlich gibt es grobe Zahlen. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut. Was schätzt ihr, wie viel Friseure dürfen jetzt nicht mitreden? Was schätzt ihr, wie viel Kopfhaare ein Mensch so im Durchschnitt hat?
Eine Million.
Eine Million? Andere Schätzungen?
2000.
Also es unterscheidet sich laut Wikipedia. Blonde haben am meisten Haare. Und zwar durchschnittlich 150.000. Schwarzhaarige Menschen 110.000. Brünette 100.000 und rothaarige 75.000. Also nochmal zusammengefasst. Ich habe es einfach so übernommen, die Anzahl der Kopfhaare liegt bei 0 bis 150.000. Die Anzahl der Haare am gesamten Körper ist natürlich auch unterschiedlich. Möchte jemand was sagen? Nochmal Schätzungen. Also es sind wahrscheinlich dann mehr als die Kopfhaare bei den meisten. Na gut, ich löse es auf. 5 Millionen. So, jetzt dürft ihr aber noch mal ran. Die Haardichte, also wie viele Haare auf dem Quadratzentimeter?
Auf dem Kopf.
Auf dem Kopf, ja, Kopfhaare. Auf dem Quadratzentimeter.
887.
887? Gar ja, nicht so, nicht arg so viel, es sind 200 circa. Mal mehr, mal weniger. Täglicher Haarverlust, Kopfhaarverlust, 60 bis 100, krass, ne? Was für ein Abfall, tatsächlich. Die Wachstumsrate pro Tag sind 0,33 Millimeter, also ein Zentimeter im Monat. Und schließlich die Lebensdauer der Haarwurzel 6 bis 8 Jahre. Also Gott weiß genau in diesem Augenblick, wie viel Haare du auf dem Kopf hast, ohne dass er hinschauen muss. Gott weiß alles. Er weiß jedes Haar, er kennt jeden Wurm, jeden Spatz. Und ohne seinen Willen geschieht nichts und deswegen sollen wir uns nicht fürchten. 31. Darum fürchtet euch nicht. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Also wir haben jetzt ein paar Gründe von Gott bekommen, warum wir uns nicht fürchten sollen, ne, in dem Text vor den Menschen. Wir haben uns angeschaut, erstens, unser Text ging ja los, Vers 26, mit fürchtet euch nicht. Aber er geht ja auch los mit einem Darum. Und wenn man jetzt schaut in Vers 25, geht es darum, da heißt es, haben sie den Hausherrn, also Jesus, Belzebul, also den als Teufel bezeichnet, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Also weil Jesus unser Hausherr ist und wir die Hausgenossen, deswegen sollen wir uns nicht fürchten. Weil wir Gottes Familie sind, weil wir Gott als Vater, Vers 29, Gott als Vater haben. Es gibt keinen sichereren Platz auf dieser Welt, als in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Als in persönlicher Beziehung mit Jesus zu sein. Das war der erste Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen. Der zweite Grund ist Vers 28, weil Menschen nur die Macht haben, in die Hölle zu schmeißen, nicht in die Hölle zu schmeißen, sondern nur Gott Macht hat, nach dem Tod über uns zu entscheiden. Und drittens, der dritte Grund, haben wir auch gerade gesehen, Vers 31, weil Gott nicht zulässt, dass ohne seinen Willen ein Spatz auf die Erde fällt, mitten im verlassensten Urwald. Ein altgewordener kleiner Vogel fällt nicht einfach so vom Himmel, ohne dass Gott es bewirkt. Und wir sind doch viel wertvoller als viele Spatzen. Zu den letzten zwei Versen. 32. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Was ist Bekennen? Hier steht das gleiche Wort wie überall in der Bibel, wenn es darum geht, zum Beispiel Sünden zu bekennen. Also, wenn der kleine Gustav zu seinem Vater kommt, weil er mit dem Fußball die Glasscheibe vom Gartenschuppen eingeschossen hat, dann ist damit klar, dieses Sündenbekenntnis kann nur passieren, bekennen kann Gustav das nur, wenn es jemanden gibt, dem er es bekennt, nämlich dem Vater. Bekennen in diesem Sinn ist also immer etwas oder ist da etwas, was vor Menschen geschieht. Jetzt zu dem Bekennen hier geht es ja jetzt nicht darum, Sünden zu bekennen, sondern vor Menschen Jesus zu bekennen. Und auch dieses Bekennen ist, weil es vor Menschen geschieht, öffentlich. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und dir bangst davor, vor diesem Vers, weil du diesen Text liest und es schwierig findest, Jesus zu bekennen vor den Menschen. Dann darf ich dir was sagen, bist du nicht allein. Dann bist du in bester Gesellschaft. Mose hat sich geweigert zu reden vor dem Pharao, Jesus oder Gott zu bekennen. Jeremia hat gesagt, ich kann nicht reden. Petrus ist das Paradebeispiel, wenn es um Bekennen und Verleugnen geht. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit sind wir in guter Gesellschaft. Aber ich will jetzt auch mal sagen, in diesem Vers geht es jetzt nicht darum, durch die Stadt zu laufen und jeden Menschen zu evangelisieren, den du triffst, oder eine Straßenpredigt zu halten in der Innenstadt. Da gibt es zweifellos Christen, die damit begabt sind, das zu tun, und das ist toll. Aber in diesem Vers geht es jetzt erstmal darum, Jesus vor den Menschen zu bekennen. Und es gibt einen Vers in Römer 10, Vers 9, da steht, wie ein solches Bekenntnis ausschauen kann. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also wenn man sagt, ihr lieben Mitmenschen, ich glaube, trotz der ganzen Krisen, trotz der Nachrichten, die ich täglich auf Tagesschau lese, dass Gott diese Welt regiert und dass Jesus der Herr ist über diese Welt, der alles in seiner Hand hat, dann ist das ein Bekenntnis zu Jesus. Oder, wie Luther sagt, wenn ihr mich nicht anhand vom Worte Gottes überzeugt, werde ich nicht widerrufen. Dann ist es ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu Jesus ist leicht. Ein Bekenntnis ist es, in unserem Alltag unseren Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Studienkollegen, Nachbarn zu verklickern: Ich gehöre zu Jesus. Und da, wo Jesus dann mehr tun will, er ist ja vorausgegangen, wir haben es ja gelesen, er ist vorausgegangen, da, wo er dann wirken will, da wird er Menschen fragend machen. Und sie werden vielleicht fragen, hey, was heißt denn das? Gehst du jeden Sonntag dann in die Kirche? Und dann können wir uns ja überlegen, was wir in so einer Situation sagen. Und ich muss auch selber sagen, also mein Leben schaut nicht sehr glorreich aus, was solche Bekenntnisse anbelangt. Aber gerade in unserer Welt, gerade mit den Krisen über Krisen, diese Welt braucht Jesus. Und ich habe die Tage auf Instagram ein Video gesehen, wo ich euch ein Bild mitgebracht habe, wo ich erwischt wurde, Also Christen, ich übersetze mal Christen, wenn Sünde überhand gewinnt, aber wir nicht evangelisieren. Also für uns jetzt, für das Thema Christen, wenn die Welt brennt um uns rum, Krisen überall und wir Jesus nicht bekennen. Und der sagt dann noch in dem Video, this is fine, so ganz zufrieden, also alles ist okay, alles entspannt. Und ich glaube, da ja, müssen wir uns fragen, die Welt brennt und was machen wir, was machen Christen? Klar, nicht alle, aber die Ausnahmen bestätigen die Regel, lasst es mich mal scharf formulieren, wir schlafen. Ich habe letztens auf Idea Spektrum das die Nachrichten, christliche Nachrichtenmagazin gelesen, Peter Hane, das ist dieser ehemalige ZDF-Moderator und Buchautor, Peter Hane sagt, die Kirchen haben in der Corona-Krise versagt. Und man könnte jetzt noch eine Schippe drauflegen und sagen, wenn wir gerade nicht schlafen, dann streiten wir uns. Über die banalsten Dinge. Wir denken natürlich, sie sind essentiell wichtig, aber eigentlich sind es die banalsten Dinge, die überhaupt nicht von Relevanz sind. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst dir, ich habe gar kein Verlangen danach, Jesus zu bekennen. Ich will ihn gar nicht bekennen. Und dann glaube ich, Jesus bekennen will man erst, wenn man ihn wirklich kennt. Und mit kennen meine ich, wenn man begreift, was er getan hat. Also kennen jetzt nicht auf einer intellektuellen, rationalistischen Art und Weise, sondern also so, dass Gedanken durch deinen Kopf gegangen sind und du dir Wissen über Jesus angesammelt hast, sondern auf einer Erkenntnisebene. Also du kannst im Rallye-Unterricht oder in der Sonntagsschule aufgepasst haben und alles mitgenommen haben und alles über Jesus wissen, aber hast trotzdem keine Erkenntnis von ihm. Jesus möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben und er will, dass wir unsere Verfehlungen, unsere Sünden zu ihm bringen, dass wir uns eingestehen und unsere Sünden bekennen und dass wir verstehen, nicht im Kopf, sondern im Herz, dass er am Kreuz dafür gestorben ist und wir deshalb Gemeinschaft mit Gott haben können. Jesus sagt, ich bin der Herr. Wir haben es gelesen in Römer 10. Und sagt, ich habe deine Verfehlung am Kreuz mit dem Tod bezahlt, wenn du das annimmst. Nachzulesen unter anderem in Epheser 2, Vers 14. Und wer jetzt sagt, nee, das glaube ich nicht, der verleugnet gleichzeitig auch Jesus, weil er das leugnet, was Jesus von sich und von der Welt behauptet. Er verleugnet Jesus damit zwangsläufig auch vor den Menschen. Und das ist jetzt nochmal wichtig. Jesus zu bekennen oder zu verleugnen sind zwar praktische Taten, das sind Äußerlichkeiten, die aber viel tiefer liegend daraus hervorgehen, in welcher Beziehung wir zu Jesus stehen. Also die Wurzel ist die Beziehung zu Jesus und die Früchte, die daraus sichtbar werden, sind Bekennen oder Verleugnen. Niemand wird aufgrund seines äußerlichen Bekenntnisses oder seiner äußerlichen Verleugnung gerettet oder verloren gehen. Es kommt immer auf dein Herz an und auf deine wirkliche Beziehung zu Gott an. Und deswegen ist es falsch zu sagen, dass dich Gott verleugnen wird, wenn du einmal zum Beispiel Jesus in einer schweren Situation verleugnet hast, obwohl du an ihn glaubst. Beispiel Petrus. Petrus, als Jesus verhaftet wurde, hat dreimal klipp und klar gesagt, den kenne ich nicht. Aber Jesus hat ihn wieder angenommen. Er hat ihm vergeben und Petrus muss keine Angst haben, von Gott verleugnet zu werden. Warum? Weil er eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Also hier geht es zwar um Äußerlichkeiten, aber die Äußerlichkeiten sind Früchte. Und es geht letztendlich um darum, dass deine Beziehung zu Gott stimmt. Und wenn du Gottes Hausgenosse bist, Vers 25, wenn du Gott zum Vater hast, Vers 29, wenn du Gott fürchtest, Vers 28, wenn du im Reinen mit Gott bist und Jesus deshalb vor den Menschen bekennst, dann wird er dich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Und das ist ja jeweils der zweite Teil von Vers 32 und 33. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn wir Jesus bekennen, wird er uns auch bekennen. Also Jesus wird hier als Zeuge dargestellt, der im Endgericht auftritt. Es gibt auch andere Bibelstellen, da ist Jesus selber der Richter im Endgericht. Hier ist er jetzt der Zeuge, der entweder bekennt, dieser Mensch hat mich gekannt und bekannt und mit mir gelebt, oder der verleugnet und sagt, dieser Mensch gehört nicht zu mir. Zusammengefasst, also ich komme zum Schluss. Wir lernen aus diesem Text, erstens, wir sollen uns nicht fürchten. Das ist Jesus ganz besonders wichtig, das hat er dreimal gesagt. Er führt unterschiedliche Gründe an. Wir sind Gottes Hausgenossen. Menschen können uns nur töten. Und wir sind wertvoller als Spatzen. Ein zweites, wir haben gesehen, dass Aufträge, Imperativen immer Gottes Zuspruch, Gottes Geschenke vorausgehen. Das war die Farben. Und wir damit eine gute Grundlage haben, um die Ansprüche zu erfüllen. Ein drittes, wir haben gesehen, dass unser Glaube auf Gegenseitigkeit beruht, kann man so sagen. Nämlich, dass wenn wir Jesus bekennen, er uns im Endgericht auch bekennen wird. Und wenn wir ihn verleugnen, das heißt nicht mit ihm leben, er uns auch verleugnen wird. Und ein viertes, ja, der Aufruf. Lasst uns im Alltag einbauen, Jesus zu bekennen. Lasst uns dafür beten, dass wir Situationen erleben, die Gott auch vorbereitet, in denen wir von Jesus reden und er uns dabei hilft. Lass uns noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Worte, die du uns sagst. Danke, dass sie klar sind. Sie sind sehr herausfordernd. Und da möchte ich dich bitten, dass du in uns wirkst und dass du uns erfüllst, dass du uns hilfst, dass du unser Beistand bist und derjenige bist, der uns vorausgeht, der uns ermutigt, der uns erfüllt und ja, der uns auch zeigt, der uns offene Augen gibt für unsere Mitmenschen, offene Augen für Situationen, wo wir den Mund öffnen sollen, dass du uns dann Freimütigkeit gibst, ja, zu reden von dir und dass du uns deine Worte in den Mund legst. Danke, dass wir das nicht aus unserer Kraft heraus tun müssen. Danke, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf dich und dein Wirken. Danke, dass wir keine Angst haben brauchen, weil es letztendlich um die Beziehung zu dir geht. Und wir ja da einfach auf dich vertrauen dürfen, dass du alles vollbringst in unserem Leben. Wir wollen uns zur Verfügung stellen für dich, wir wollen losgehen, wir wollen nicht schlafen, sondern dich verherrlichen mit unserem Tun, unserem Sagen und unserem ganzen Leben. Dir soll alles zur Ehre dienen. Amen.